Blood Sugar Lounge.
Es ist die Blood Sugar Lounge.
Blood Sugar Lounge?
Blood Sugar Lounge.
Hallo, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Heute sitze ich hier mit Katharina. Hallo, Katharina.
Hallo, Lisa.
Wir haben uns passend zum Monatsthema nochmal überlegt, das Thema Hypoglykämie aufzugreifen. Und wir dachten, wir beleuchten das Ganze aber mal aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von Angehörigen und außenstehenden Personen, was total gut ist, weil das nicht unsere Perspektive ist. Mal gucken, wie viel wir dazu überhaupt sagen können.
Ja, es wird spannend.
Man macht ja so seine Erfahrungen auch mit Angehörigen in, ich nenne es jetzt mal Krisensituationen. Und wie ist denn das so bei dir? Also wie verhalten sich Menschen, wenn du unterzuckert bist?
Unterschiedlich, wow. Was für eine überraschende Antwort. Tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich kenne so die sehr panischen Menschen, die dann auch irgendwie mich für nicht mehr zurechnungsfähig halten, obwohl ich's bin, und dann irgendwie das Gefühl haben, sie übernehmen mal die komplette Kontrolle. Und das ist bestimmt total lieb gemeint und aus irgendeiner Fürsorge heraus, aber macht mich dann manchmal ein bisschen wahnsinnig. Da ist sie wieder, meine undankbare Seite. Es tut mir leid. Dann gibt's aber auch, ich habe eine Freundin, die ignoriert das so ziemlich. Wobei ich gar nicht sagen könnte, aus welchem Beweggrund. Also einfach, weil es für sie völlig okay normal ist oder weil sie nicht weiß, wie sie sich verhalten soll. Und in der Familie, also sprich meine Mutter, die ist dann natürlich immer mit großen Augen und oje, oje, und deine Hautfarbe und du siehst gar nicht gut aus und oje, oje, und wie geht's dir jetzt und wie geht's dir jetzt und wie geht's dir jetzt? So, also es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Wie ist denn das bei dir?
Sehr ähnlich, würde ich sagen. Also meine Eltern sind auch nach wie vor, auch nach 20 Jahren, immer noch sehr panisch und aufgescheucht. Also panisch ist vielleicht wirklich nicht das richtige Wort, eher aufgescheucht. Wenn ich nur Unterzuckerung habe, dann wird umhergelaufen und alles Mögliche rangeschafft und ich muss mich dann tatsächlich auch nicht mehr darum kümmern. Was natürlich auf der einen Seite ganz schön ist, so dass sich um einen so gekümmert wird. Auf der anderen Seite macht es mich selbst dann oft aber nur noch selber panischer. Ich glaube, meine Eltern sind da nach wie vor sehr ängstlich, obwohl meine Mama ja mittlerweile selbst Diabetes hat und mittlerweile sehr gut verstehen kann, wie sich so eine Unterzuckerung anfühlt und auch selber weiß, dass man sehr wohl noch in den meisten Situationen ganz normal handeln kann und sich den Saft schnell selber eingießen kann oder so. Bei meinen Freunden ist es eigentlich auch so, meistens kriegen die das gar nicht so mit, weil ich das dann auch einfach so mal schnell unterm Tisch irgendwie regle, weil ich dann auch nicht groß auffallen will und so. Und manche machen auch Witze, was ich früher besonders so in der Kindheit und in der Pubertät eigentlich sehr erfrischend fand. Aber diese Witze haben sich halt seit 20 Jahren nicht verändert.
Das ist, okay, was sind das so für Witze?
Stirbst du jetzt? Zum Beispiel diese Frage.
Das ist aber ein seltsamer Witz.
Naja, also es soll halt, ich glaube, so verstehe ich das zumindest, soll es in dem Moment witzig oder auflockernd gemeint sein.
Wer kennt sie nicht, diese auflockernde Frage, ob man stirbt? Hey, klar.
Ja, aber wenn man das 20 Jahre halt bei jeder Hypo hört, dann kann man eigentlich auch nur noch so ein bisschen mit den Augen rollen. Jeder geht da halt anders mit der Situation um. Vielleicht ist das auch ein Abwehr-Selbstschutzmechanismus von der Person, das hinter so einem Spruch zu verstecken.
Ja, das glaube ich nämlich absolut auch. Das ist das, was ich auch meinte mit dem, dass ich eine Freundin habe, die da im Prinzip gar nicht drauf eingeht. Wenn ich mir das irgendwie, keine Ahnung, mit einer anderen Situation vorstelle, keine Ahnung, es ist ja auch immer schwer, irgendwelche Krankheiten und Symptome miteinander zu vergleichen. Aber was weiß ich, ich habe irgendwie eine Freundin, die Migräne hat und an dem Tag super doll Migräne hat, dann weiß ich vielleicht auch nicht hundertprozentig, wie ich damit umgehen soll, weil woher soll ich's wissen? Also man lernt halt auch nicht in der Schule, so gehst du damit um, wenn es dein Gegenüber so und so geht. Und irgendwie hat das ja auch was mit Empathiefähigkeit zu tun. Und ich bin absolut empathisch und trotzdem gibt's einfach Dinge, ja, da weiß ich es nicht. Und ich denke mal, so ist das irgendwie mit dem Gegenüber auch. Was ich aber auch hab, das haben wir auch neulich nochmal geteilt, diesen Text, der ist älter von mir, meine Hypo, deine Hypo. Und wie ist denn das bei dir unter Freunden, die auch Diabetes haben? Wie verhalten sich die dir gegenüber, wenn du unterzuckert bist? Und wie ist es bei dir andersrum, wenn irgendwie von deinen FreundInnen jemand unterzuckert ist?
Also meine Freunde behandeln mich, glaube ich, sehr normal und gut, würde ich mal sagen. Also zumindest ist mir da jetzt noch nichts in dem Verhalten aufgefallen, wo ich sage, das war jetzt irgendwie auffällig oder so. Da wird dann mal kurz Traubenzucker oder so angeboten, so hey, ich habe auch noch was dabei, wenn du was brauchst. Und meistens ist es dann schon gut. Man merkt, man wird dann immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel beobachtet. Aber sobald der andere dann merkt, dass es einem besser geht, ist die Sache meistens erledigt. Und ich glaube, ich selbst bleib da gar nicht so cool, wenn nämlich tatsächlich wer anders unterzuckert. Und das ist auch zum Beispiel bei meinem Bruder so, der ja auch Diabetes hat. Und der hatte früher öfter mal wirklich schwere Hypoglykämien, wo wir dann auch den Krankenwagen rufen mussten und so. Und da waren meine Eltern dann sogar viel relaxter als ich selbst. Ich konnte das gar nicht. Ich war dann eher diejenige, die lieber den Krankenwagen gerufen hat und ansonsten da am liebsten weggeguckt hätte. So, oh mein Gott. Ich glaube, ich werde da schon nervös. Ich biete auf jeden Fall allen Leuten dann auch permanent zu essen an. Mhm. Und frag, glaube ich, ständig, ist es schon besser? Und wo bist du jetzt vom Wert? Wie ist der Wert? Ich glaube, da bin ich dann so eine kleine Nervensäge tatsächlich. Da werde ich so ein bisschen überfürsorgen.
Ja, ja. Ich bin nämlich ähnlich. Ich biete sehr viel Essen an. Ich habe auch so, also bei mir ist immer die Angst, dass jemand ohnmächtig wird, super groß. Obwohl ich es nie erlebt habe, dass jemand wegen Diabetes, wegen Unterzucker irgendwie in meiner Anwesenheit ohnmächtig geworden ist, noch hatte ich das selber sonderlich oft. Also so ist es eigentlich wirklich, ja, wirklich keine Angst, die jetzt mit irgendwas zu begründen wäre, weil ich das ständig erlebt habe. Und trotzdem bin ich dann sofort so, oh mein Gott, was ist, wenn Person XY jetzt umfällt? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und obwohl ich weiß, was zu tun wäre, Traubenzucker in die Backentaschen, gegebenenfalls die Glucagonspritze, wenn eine irgendwie in der Nähe ist. Inzwischen gibt's ja sogar dieses Nasenspray. All das. Und trotzdem bin ich auch super, also es ist sehr schwierig für mich, wenn Menschen in meiner Umgebung unterzuckert sind. Und ich bin dann auch unangenehm im Sinne von, jemand holt einfach die Capri-Sonne raus und trinkt sie und sagt aber nichts. Woraus man ja schließen könnte, okay, Person XY hat die Situation im Griff, die Person möchte nicht darüber reden, es ist jetzt so. Und ab da an bin ich aber wie so jemand, der einen Ladendiebstahl entdeckt hat und glotze die ganze Zeit diese Person an und denk so, na, möchtest du mir was sagen? Na? Es ist richtig schlimm, oh Gott. Und wenn ich darüber spreche, dann ist es mir noch unangenehmer.
Ich muss so lachen, weil ich, ja, also ich wäre genauso. Wenn ich mitkriege, dass jemand, der Diabetes hat, sich eine Capri-Sonne oder so reinzieht, dann würde ich immer hingucken, so, okay, ist noch alles da, wo es hingehört und noch alles okay.
Ja.
Und man selber weiß ja, wie furchtbar nervtötend sowas sein kann.
Nein, ich habe genug gegessen. Nein, ich möchte nicht noch mehr. Nein, wirklich nicht. Ja.
Da fällt mir aber auch ein, das habe ich eben bei den Freunden ganz vergessen. Ich habe auch so ein paar Freunde, die ich auch schon wirklich seit Jahren kenne und so. Aber wenn ich dann eine Unterzuckerung habe und mir dann irgendwie auch anfange, ohne einen Kommentar irgendwie Süßkram reinzustopfen, dann wissen die, okay, die hat gerade eine Unterzuckerung. Aber sie fangen dann an, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. So, ja, und wie niedrig bist du jetzt? Und was brauchst du jetzt? Und inwiefern hilft dir das jetzt, was du da machst? Und wie fühlt sich das an? Und das ist auch so, für sowas hast du dann in dem Moment einfach wirklich weder Zeit noch den Kopf.
Ja.
Und das macht mich aggressiv.
Oh je. Ich kenne das aber tatsächlich. Also jetzt seit meinem Umzug hat sich ja auch mein Kreis der Menschen, mit denen ich mehr persönlich mache, ein bisschen geändert. Und da ist nämlich auch irgendwie immer wieder dann dieses Thema von, und woran merkst du jetzt, dass du unterzuckert bist? Und genau. Ich denke immer so, puh, also so genau weiß ich das jetzt eigentlich auch nicht. Ich sterbe. Also es ist halt echt eine schwierige Situation, um irgendwas zu erklären. Und tatsächlich könnte ich aber auch gar nicht, also mein typisches Hyposymptom, mein typisches Hypogefühl lässt sich nicht einfach beschreiben in, ja, mir ist schwindelig und ich zitter, sondern ich habe ein Hypogefühl. Mhm. Aber dafür gibt's halt nicht so wirklich einzelne Worte.
Ich finde das auch ganz, ganz schwer, anderen Leuten zu erklären, wie sich eine Hypo anfühlt. Ich meine, klar, man kann diese typischen Symptome irgendwie nennen, zittern, wackelige Knie, schwitzen, getrübter Blick und so, aber ich finde, das wird dem einfach nicht gerecht, weil es das Gefühl, was du wirklich
genau
in dir trägst, nicht ansatzweise vermitteln kann.
Ja, ja.
Ich finde da immer noch, betrunken sein ist so das beste Beispiel.
Aber ja nicht in schön.
Nee, in gar nicht schön.
Sondern, ja, tatsächlich, so ein bisschen so dieses wirklich doll betrunken sein und sich ins Bett legen und das Gefühl haben, selbst liegen ist nicht gut.
Genau, alles dreht sich, man kann nicht geradeaus gucken, irgendwie so.
Ja, ja.
Es gibt ja, also ich habe das mal auf einer Messe, glaube ich, gesehen. Und ich glaube, das war von irgendeiner Diabetesfirma oder so. Die haben so einen Hyposimulator gebaut. Und da kriegst du Kopfhörer auf und so eine VR-Brille, glaube ich, auf. Und du sitzt in so einem, wie in so einem Autositz quasi. Und dann wird dir simuliert, du sitzt im Auto. Und du siehst das alles so aus der Sicht des Fahrers. Du bist quasi der Autofahrer. Und plötzlich vibriert halt dein CGM-System neben dir und sagt, du hast eine Hypo. Und dann hört man diesen Herzschlag so ganz laut in den Kopfhörern. Und diese VR-Brille wird halt immer verschwommener und wackeliger. Und der Herzschlag in den Ohren wird immer lauter. Und das soll den Leuten das Hypo-Gefühl simulieren. Ich habe das halt mal gemacht. Und blieb dabei aber trotzdem total relaxed, weil es für mich nicht annähernd so war, wie es dann doch eine Hypo wäre.
Ja, aber tatsächlich ist das ganz spannend, weil dieses Herzschlag hören, das habe ich richtig doll immer. Also gerade wenn ich dann irgendwie endlich was gegessen habe und irgendwie so versuche zur Ruhe zu kommen, beziehungsweise zwangsweise zur Ruhe kommen, mache ich das immer richtig doll, dass ich so doll den Herzschlag höre und dass ich auch immer das Gefühl habe, ich muss extra tief durchatmen und dass mir auch irgendwie nach kühler Luft ist.
Ja, das stimmt.
Was mir eben noch eingefallen ist, so wegen außenstehenden Menschen, und zwar wirklich Passanten oder keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Also wirklich Menschen, die in irgendeiner Form gerade da sind, wo man selbst ist, aber mit denen man nichts zu tun hat und die man nicht kennt. Wie die auf Hypos reagieren, beziehungsweise wie die beigebracht bekommen zu reagieren oder so. Ich habe vor ein paar Jahren zur Auffrischung so einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Und da war dann dieser, frag mich nicht, was ist das dann, Sanitäter? Ich weiß es nicht. Der Mensch, der diesen Kurs gegeben hat, kam dann so dazu und bla bla bla, der und der Fall. Was ist, wenn Sie einen Mensch antreffen, der auf einer Treppenstufe sitzt und zittert und kaum ansprechbar ist und oh, dieser Mensch ist wahrscheinlich unterzuckert. Und ich war so, okay, bla bla bla. Und dann führte er so seinen Monolog weiter und seine Ausführung. Und man muss ja auch dazu sagen, ich habe mich ja in den letzten Jahren auch wirklich entwickelt, was mein Mut angeht. Deswegen wäre es heute vielleicht anders, aber vor ein paar Jahren war es für mich absolut undenkbar, da irgendwie zwischen zu quatschen und zu sagen, Entschuldigung, also ich denke, das hier ist gerade Quatsch. Weil er sagte dann, bei einer Unterzuckerung, wenn man das feststellt, bei Menschen kann das auch gut sein oder reicht es auch, wenn man der Person dann einfach ein Stück trockenes Brot gibt. Und ich habe dazu so viele verschiedene Bilder im Kopf, weil Punkt 1, ich bin doch keine Ziege im Streichelzoo, die gefüttert wird.
Mein Bild waren jetzt auch so Enten.
Ja, wirklich.
Enten, die mit Brot gefüttert werden.
Und Punkt 2, wenn ich so unterzuckert bin, dass ich wirklich schon teilnahmslos irgendwo in der Ecke sitze und das auch nicht mehr kommunizieren kann, ganz ehrlich, dann hilft mir halt auch kein Stück trockenes Brot mehr. Also nee. nicht, um dann noch irgendwas schnell zu verhindern. Das fand ich schon sehr spannend. Und dann ist es ja auch tatsächlich so, dass für viele Menschen irgendwie so, und wenn du unterzuckert bist, dann muss ich dir Insulin spritzen. Und ich frage mich, wo dieser Irrglaube herkommt. Wie ist das entstanden? Aber das glauben ja wirklich so viele Menschen.
Ja, ich habe jetzt neulich, also ich glaube, es war sogar gestern, da hat sich auch eine Diabetes-Bloggerin, die Internationale, ich weiß den Namen jetzt leider nicht, sie hat wohl gerade einen Film geguckt, in dem auch jemand unterzuckert ist und die Hilfsmaßnahme war auch, dass ihr Insulin gespritzt wurde in diesem Film. Und danach ging es ihr halt wieder gut. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch durch die Medien teilweise wirklich so kommuniziert wird.
Aber wo sagt man denn dann mal Bescheid, dass das so nicht ist? Wo muss ich anrufen?
Sehr gute Frage.
Keine Ahnung, wie heißen denn diese ganzen Filmstudios? Ich rufe mal bei Warner Brothers an.
Und sag, genau.
Sorry, excuse me, da läuft was falsch. Ja, weil wirklich, wenn ich mir das vorstelle, also ich hoffe tatsächlich, dass kein Mensch je auf die Idee käme, wenn man bewusstlos irgendwo liegt, dass die einem wirklich irgendwas injizieren. Und ich glaube tatsächlich, bei einer Insulinpumpe wäre die Hemmschwelle noch größer als bei einem Pen. So, wenn ich versuche, mich in diese Situation reinzuversetzen. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist eben wirklich in so vielen Filmen tatsächlich, da hast du absolut recht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo dieser Gedanke hier kommen soll. Und ich möchte das nicht. Bitte.
Das ist schon sehr beängstigend auf jeden Fall.
Ja. Absolut. Vor allem, was denken diese Menschen, was wir uns injizieren bei hohem Blutzucker?
Das ist eine verdammt gute Frage.
Traubenzucker.
Ja. Oder der Unterschied wird gar nicht gemacht, sondern wenn die sich schlecht fühlen.
Ach so, immer.
Egal wie, immer Insulin.
Immer Insulin oder halt einfach, wenn wir hoch sind, dann ist das so eine ganz bestimmte Zimtlösung.
Genau, Zimt und eine Runde joggen gehen oder so.
Oh ja.
Was ich mich noch frage ist, wie war denn das bei dir in der Schulzeit so mit Lehrern, die ja irgendwie ja auch eine gewisse Verantwortung tragen, aber das Thema Lehrer und Diabetes und inwiefern die da eingreifen und so, ist ja auch immer recht schwierig.
Ja, also ich habe ja in meinem letzten regulären Schuljahr die Diagnose bekommen, also zum letzten Halbjahr hin. Und vor den Abschlussprüfungen und so ist das ja dann immer nicht mal mehr ein richtiges Halbjahr. Deswegen, es war gar nicht, ich hatte nicht so viel Kontakt und ich war dann eh auch noch sehr viel krank und zu Hause. Deswegen gab es gar nicht so viele Erlebnisse. Ich weiß nur, als wir bei der Schulleitung saßen, irgendwie die Schulleitung, mein Klassenlehrer, frag mich nicht, ich glaube auch noch eine Vertrauenslehrerin, meine Mutter und ich. Und es ging dann darum, so, ich habe jetzt Diabetes und das muss beachtet werden. Hat meine Klassenlehrerin damals nur gefragt, ja, aber wie merke ich denn, dass sie unterzuckert ist, weil sie ist ja sowieso immer so blass. Das ist ein Spruch, an den ich mich erinnere. Und dann die Story, die ich gefühlt schon 100 Mal erzählt habe und deswegen im Zweifel auch schon 99 Mal davon in diesem Podcast, als ich meine erste Unterzuckerung in der Schule hatte und es sowieso meine allererste Unterzuckerung war und ich dann deswegen nicht mit in die naturwissenschaftlichen Räume gehen konnte, weil ich halt was essen musste und weil es mir auch echt schlecht ging und ich irgendwie Angst hatte im Sinne von, ich habe es einfach das erste Mal erlebt. Also so, das war halt irgendwie nicht traumatisch im Sinne von traumatisch, dramatisch, aber es war halt so, es war halt die erste Hypo. Und da habe ich dann damals erstmal mit meiner Mama telefoniert und meine Mama hat dann mit meiner Diabetesberaterin telefoniert und es war alles so huiuiuiuiui. Und da kam danach mein Physiklehrer dann raus zu mir und hat gesagt, so, aber jetzt ruh dich mal nicht auf dieser Krankheit aus. So, weil ich dann halt die Schulstunde nicht mitgemacht habe. Und ja, das war damals so. Ansonsten vom, keine Ahnung, normalen Unterricht habe ich da gar nicht so weitere Beispiele, nicht, dass ich wüsste. Ich habe ja dann später meinen Abschluss über eine Abendschule nachgemacht. Und das war halt Erwachsenenbildung. Und da ging man einfach davon aus, dass jeder Mensch sich schon um sich selbst kümmern kann. Deswegen, da war das so dann nicht weiter ein Thema. Ja. Und bei dir so?
Also erstmal möchte ich noch sagen, dass ich den Kommentar von deinem Physiklehrer sehr schlimm finde. Und auch die Situation, dass du deine erste Hypo allgemein in der Schule hattest, stelle ich mir gerade tatsächlich sehr grausam vor, weil ich hatte meine erste Hypo, da war ich noch im Krankenhaus und ich glaube, ich hatte das schon in dem anderen Podcast über Hypos erzählt mit Ramona, aber mir wurde natürlich vorher erzählt, wie fühlt sich das an und so. Aber auch da konnte ich mir das null vorstellen, wie das wirklich ist. Und als dann die erste Hypo kam, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das wirklich selber so gemerkt habe oder ob es nicht meine Mutter war, die es mir eher angesehen hat und dann gesagt hat, mess doch mal. Und dann war der Wert halt da. Aber ich war sehr, sehr froh, dass ich diese Erfahrung im Krankenhaus machen durfte und meine Mama dabei war und wahrscheinlich auch noch eine von den Krankenschwestern oder Diabetesberaterinnen, die ich damals sehr gerne mochte und die mir die Situation einfach erklärt haben. Weil das ist beim ersten Mal, finde ich das schon beängstigend.
Ja, absolut. Also bei mir war das ja so, dass ich musste halt damals recht schnell nach der Diagnose wieder zur Schule, weil es halt mein Abschlussjahr war. Und in der Diabetespraxis hieß es halt, ah, bis du deine erste Hypo hast, das dauert und bla bla bla. Und ich habe dann so, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich auch so gelernt, dass man immer zwei von diesen Traubenzuckerplättchen, von diesen großen, immer in der Hosentasche haben musste. Und das wurde tatsächlich auch bei meinem Termin in der Diabetologie kontrolliert, ob ich das dabei hatte. Super witzig.
Okay.
Und diesen Traubenzucker hatte ich halt in der Tasche, also in der Hosentasche. Und dann war ich halt unterzuckert und ich bin zum Messen halt auf die Toilette gegangen, bla bla bla. Und dann habe ich eben auch diesen Traubenzucker gegessen und so. Aber dann war halt auch mein Traubenzucker alle, weil ich hatte genau diese beiden Plättchen in der Hosentasche. Und ja, käme ich heute auch nicht mehr drauf, irgendwie für Stunden aus dem Haus zu gehen mit nur genau quasi einer Hypohelfer-Situation. Also zumindest nicht absichtlich. Hast du schon mal in der Öffentlichkeit blöde Kommentare dafür gekriegt, dass du was gegessen oder getrunken hast während einer Hypo? Nicht im Restaurant, während du eine Pizza gegessen hast.
Ich muss kurz überlegen. Ich erinnere mich tatsächlich nur an eine Situation, die aber auch sehr prägend für mich irgendwie war. Und die ist gar nicht so lange her. Also vielleicht 3, 4 Jahre höchstens. Vielleicht auch gar nicht so lange. Es war auf jeden Fall schon hier in Kassel in der Uni. Und damals hatte ich sehr starke Probleme mit Unterzuckerung. Nicht nur, dass sie häufiger aufgetreten sind und ich damals auch ein paar schwere Hypos mit Krankenwagen und Tralala hatte, sondern es hat mich in dem Moment halt auch wirklich emotional immer sehr belastet, wenn ich so eine Hypo hatte. Also ich hatte richtig, richtig Angst vor Hypos dann, nachdem ich nochmal 2-mal umgekippt war. Und es war der erste Tag nach den Semesterferien in der Uni und ich saß im Hörsaal und habe nicht drüber nachgedacht. Und ich habe mich immer schön im Hörsaal so in die Mitte gesetzt, damit ich gut sehen kann und gut hören kann. Und gab bisher auch noch nie einen Grund, den Hörsaal irgendwie früher zu verlassen. Und das sind so Reihen, wenn du dann da raus willst, müssen halt alle aufstehen, damit du da rauskommst. Mhm. Und ich habe dann während der Vorlesung eine Hypo gekriegt und dachte erst so, das kann ich ganz normal wegstecken, wie früher auch. Habe angefangen, mir da unter dem Tisch Traubenzucker und solche Sachen reinzupfeifen. Und es wurde einfach nicht besser, sondern immer schlimmer. Und dann brach in mir plötzlich so die Panik aus. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss hier jetzt einfach mal raus. So, ich kann jetzt einfach nicht weiter hier sitzen bleiben, weil sich auch mein Hypovorrat dem Ende neigte und so. Und ich wurde dann echt so ein bisschen panisch. Und wollte halt aus diesem Hörsaal raus. Und dann habe ich so ganz nett, also ich habe ganz leise meine Sachen zusammengepackt. Ich bin ja auch jemand, der überhaupt nicht auffallen möchte und dann sehr schüchtern ist und so. Ganz leise alles eingepackt. Dann habe dann zu denen, die neben mir saßen, gesagt, ja, Entschuldigung, ich müsste mal ganz kurz raus. Kann ich mal kurz hier raus? Und dann hat mich halt einer echt so richtig blöd angefarzt, warum ich mich denn in die Mitte des Hörsaals setzen würde, wenn ich früher gehe oder was mir jetzt einfällt, jetzt aufstehen zu wollen. Und hinterher sind mir super viele Sachen eingefallen, die ich hätte sagen können, weil es gibt ja 1000 Situationen, die einfach in dem Moment passieren können, warum man unvorhergesehen doch früher mal raus muss. Also ich hatte natürlich nicht geplant, den Hörsaal früher zu verlassen, sondern wollte ja eigentlich bis zum Ende bleiben. Aber das hat mich so wütend gemacht und so fertig in dem Moment, dass ich mich dann erstmal vor den Hörsaal auf die Treppe gesetzt habe und erstmal angefangen habe zu heulen. Und danach hatte ich wirklich Angst, irgendwie in die Uni zu gehen. Und seitdem habe ich mich nie wieder in die Mitte eines Hörsaals gesetzt.
Ach je.
Aber sonst wüsste ich jetzt tatsächlich nicht.
Okay.
Bei dir?
Ich erinnere mich im Moment auch nur an eine Situation, die erst ein paar Jahre hier ist, 1 oder 2 Jahre oder so. Da habe ich während eines Konzerts einen Müsli-Riegel gegessen. Und ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen ungewöhnlicher Anblick, wenn jemand mitten in der Menschenmenge auf einmal mittendrin Müsli-Riegel rausholt und den kurz wegsnackt. Ich verstehe schon, dass das irgendwie Fragen aufwirft oder keine Ahnung. Aber man muss sich ja eigentlich auch nicht immer zu allem äußern. Also so ticke ich. Aber neben mir stand halt ein Typ und der war so, jetzt isst man Corny essen, das denke ich auch. Und ich war so, ja. Danke fürs Gespräch. Okay. So, also das sind so. Oh, und dann habe ich noch eine Frage zur Öffentlichkeit. Hast du schon mal, während du unterzuckert warst, dich aktiv irgendwo vorgedrängelt, um schnell, also vorgedrängelt klingt so negativ behaftet, aber es ist ja im Prinzip dann wirklich ein Notfall. Aber hast du schon mal gesagt, Entschuldigung, es ist hier ein medizinischer Notfall, ich muss jetzt bitte schneller an meine Cola kommen als sie hier vor mir?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe aber schon mal, dass ich dann im Supermarkt irgendwie die halbe Cola ausgetrunken habe.
Ah, das Thema hatte ich ja mit Ramona.
Ja.
Das ist ja witzig.
Ich fühle mich dabei immer super, super unangenehm, aber meine Mama hat mich dann halt immer dazu gedrängt und hat gesagt, du machst das jetzt. Wir bezahlen das gleich.
Also ich habe schon mit Ramona drüber gesprochen, dass ich das halt im Supermarkt nicht mache. Und ich habe mich aber auch noch nie wegen des Diabetes irgendwie getraut zu sagen, dass ich jetzt gerne vorgehen würde, dass ich schneller bezahlen möchte, schneller bestellen möchte, dass jemand mir bitte schneller was an den Tisch bringen möchte. Ich sitze dann da und harre aus, obwohl es im Zweifel eher unvernünftig ist. Ich weiß auch nicht, was das soll von mir.
Bin ich voll bei dir. Mache ich genauso.
Was ich nämlich noch überlegt habe, wie ist das eigentlich mit den Unterzuckerungen für stoffwechselgesunde Menschen oder zumindest Menschen, die keinen diagnostizierten Diabetes haben? Du kennst das wahrscheinlich auch, dass irgendwie Leute, die lange nichts gegessen haben oder vielleicht nach dem Sport oder so, sagen, sie sind unterzuckert. Und dann sind sie in der Tat auch unterzuckert, aber wir stellen uns darunter, glaube ich, doch eine andere Dramatik vor. Meinst du oder weißt du was dazu, inwiefern man Unterzuckerungen bei stoffwechselgesunden Menschen und bei Menschen mit Diabetes vergleichen kann?
Das ist eine gute Frage. Und wie man das ja heutzutage so macht, habe ich das gerade direkt mal bei Google einfach eingegeben. Und wie ich das verstehe, ist es wohl so, dass es bei stoffwechselgesunden Menschen erst bei sehr viel niedrigeren Werten zu einer Hypoglykämie kommt, also irgendwie deutlich unter 50 oder so. Und vielleicht tue ich den Menschen auch total Unrecht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Symptome bei Menschen ohne Diabetes oder ich sag mal ohne Insulintherapie milder verlaufen. Also ich habe in meinem Kopf ist das so, dass gerade durch das Insulin und die stark abfallenden Werte, die ja manchmal wirklich schnell abfallen, dass die Symptome dadurch erst so wirklich schlimm und krass werden. Und vielleicht ist das bei gesunden Menschen eher so, dass die dieses Hangry-Gefühl haben und auch so ein bisschen zittrige Knie und so. Aber ich tue mich schwer, mir vorzustellen, dass die das wirklich in dem Ausmaße spüren wie wir.
Ja, das glaube ich sehr ähnlich und habe da auch eine ähnliche Theorie für, ohne es halt wissenschaftlich oder mit irgendeiner Studie oder sonst wie belegt zu wissen. Aber stelle ich mir auch so vor. Und ich glaube tatsächlich, der gravierende Unterschied ist, dass sie, also die Menschen, die das dann in dem Moment betrifft, in denen es wirklich auch nicht krankheitsindiziert ist, ist das das richtige Wort? Wie auch immer. Also bei denen nicht irgendwie eine andere Krankheit vorliegt, die das auslöst, sondern es ist halt wirklich so, keine Ahnung, man hat viel Süßes gegessen und danach rauscht der Blutzucker dann auf einmal ab und die fühlen sich schlecht oder so. Damit verbunden, es ist halt einfach nicht so diese Notsituation, auf die wir irgendwie geschult sind. Für uns ist ja schon wirklich, also das wird einem ja einfach und auch zu Recht sehr eingetrichtert von Hypo ist Gefahr.
Ja.
Und ich glaube, das greift bei Menschen ohne Diabetes einfach nicht so sehr. Wie gesagt, solange es nicht mit einer anderen Erkrankung irgendwie einhergeht.
Das könnte ich mir auch so vorstellen tatsächlich, ja.
So, Lisa, dann haben wir schon wieder eine weitere Podcast-Folge mit sehr viel Hypothemen verbracht. Man könnte meinen, wir könnten nur noch darüber reden. Aber dann verabschiedest du dich quasi jetzt aus dem Podcast auch schon in die Babypause.
Genau, das ist höchstwahrscheinlich, oder es ist definitiv, sagen wir so, es ist definitiv erstmal mein letzter Podcast. Wobei ich wirklich noch nicht weiß, wie lange diese Pause sein wird. Ob sie monatelang sein wird. Also Monate wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, ich verschwinde jetzt keine Jahre von der Bildfläche oder den Kopfhörern. Aber einige Wochen bis Monate musst du dich und ihr da draußen euch jetzt auch mit Ramona und Katharina zufrieden geben. Aber ich denke, das ist so eher weniger das Problem.
Oh, ich bin schon ein bisschen traurig, aber wir werden das irgendwie hinkriegen und vielleicht schicke ich dir dann einfach Sprachnachrichten in der Zeit.
Oh ja, bitte.
Gut, dann hören wir uns wieder und ich bin das nächste Mal dann mit Ramona wieder da und bis dahin passt alle auf euch auf und habt euren Blutzucker im Blick und Traubenzucker in der Tasche. Tschüss.
Wunderbare Worte. Tschüss.